Gnade sei mit euch, ihr Geliebten des Herrn. Der Predigttext steht heute in Kolosser 1. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr das gerne schon mal aufschlagen. Ich würde aber gerne heute ein bisschen früher schon einsteigen als den Predigttext, weil ich finde, das hilft uns gleich zu verstehen, mit welchem Herzschlag all das gesprochen ist, was im Predigttext gleich kommt. Mit bisschen früher meine ich wirklich früher, Kolosser 1, Vers 1, also direkt am Anfang des Briefes. Und ich möchte euch mal bitten, darauf zu achten, worauf Paulus den Fokus setzt in diesem Abschnitt und wofür er die Gemeinde in Kolosse lobt. Ich lese Kolosser 1, ab Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen, und der Bruder Timotheus an die Geschwister in Kolosse. Euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Christus verbunden seid und zu Gottes heiligen Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, für euch. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist, und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Davon habt ihr von Anfang an gehört, seit damals, als die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium, zu euch gekommen ist. Und genauso, wie diese Botschaft überall in der Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, genauso tut sie das auch bei euch. Seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündet wurde und ihr erkannt habt, was diese Botschaft bedeutet. Euer Lehrer in all diesen Dingen war Epaphras, unser geliebter Mitarbeiter und ein treuer Diener Christi, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Er war es auch, der uns von der Liebe berichtet hat, die Gottes Geist in euch bewirkt. Bis hierhin. Ihr Lieben, ich finde es ganz spannend, was für ein Fokus Paulus ganz am Anfang setzt, als er diese Gemeinde betrachtet und sie anspricht. Und er lobt sie einmal für ihren lebendigen Glauben, aber das Zweite, und das nennt er sogar zweimal, ist die Liebe, die aus diesem Glauben herausfließt und die überall spürbar wird, wo die Kolosser offensichtlich auftauchen. Eine Liebe, die Gottes Geist in ihnen wirkt. Die gelebte Liebe der Kolosser. Warum ist die so wichtig? Ich hatte das Privileg, letzte Woche in Albanien und im Kosovo zu sein. Und ich habe da Nick besucht. Liebe Grüße übrigens an dieser Stelle von Nick. An einem Tag bin ich im Kosovo mit Nick spazieren gegangen durch ein Dorf und da habe ich ein Graffiti gesehen. Ihr werdet das jetzt auch gleich sehen dürfen. Ich habe es nämlich fotografiert. Da ist es. Dieses Graffiti steht angesprüht auf einer Wand, an der wir vorbeigekommen sind. Love me before I die. Liebe mich, bevor ich sterbe. Und dieses Graffiti ist für mich so zum Herzschlag unserer Reise geworden. So das, was mich am tiefsten bewegt hat und was sich irgendwie nicht nur auf dieser Wand niedergeschlagen hat, sondern irgendwie auch auf mein Herz gesprüht hat. Love me before I die. Denn dieses Liebe mich, bevor ich sterbe, ist für mich so der Herzensschrei des Balkans geworden. Als ich das gesehen habe, habe ich sofort daran gedacht, was mir in Albanien erzählt wurde, was mir im Kosovo erzählt wurde, was mir von Mazedoniern erzählt wurde, die ich im Kosovo treffen durfte. Und die Geschichte ist immer wieder die gleiche gewesen, dass mir die jungen Menschen und auch ältere Menschen erzählt haben, dass die jungen Balkanesen in Scharen ihre Länder, den Kosovo, Albanien, Mazedonien, verlassen, weil sie als Fachkräfte hier mit Arbeitsvisa unter anderem auch nach Deutschland, aber nach Westeuropa kommen können, weil sie nämlich zu Hause keine Perspektiven mehr haben. Also es gibt keine Perspektiven, es gibt kaum Arbeit, aber wir brauchen ja Fachkräfte. Und so verlassen in Scharen junge Menschen ihre Heimatländer, um zu uns zu kommen, weil sie zu Hause keine Perspektive, keine Zukunft, keine Hoffnung haben, keine Liebe für ihr Land. Ein junger Albaner, mit dem ich mich unterhalten habe, der erzählte mir, wirklich mit einem Schmerz im Herzen, sagte, er würde ja gerne bleiben, aber er weiß nicht, wie lange er das noch kann. Eigentlich liebt er sein Land. Aber ich weiß nicht, ob mein Land mich noch liebt, sagte er. Und dann hat er erzählt, dass er gerne ein Business aufmachen würde in der Stadt, in der er lebt, um der Stadt zu dienen und den Menschen zu dienen und sie zu unterstützen. Aber er weiß, er müsste da hohe Bestechungsgelder zahlen, um überhaupt so ein Business aufmachen zu können. Aber das Problem ist, das kann er mit seinem Glauben nicht vereinbaren. Und so ist er lieber Jesus treu und hat einen schlecht bezahlten Job, mit dem er so gerade eben seine Familie über die Runden bringen kann. Aber wie lange das geht, er weiß es nicht. Und das ist kein Einzelfall. Diese Situation haben viele Menschen im Balkan. Und sie verlassen den Balkan. Zurück bleiben alte, schwache Menschen ohne Bildung und verlassene Dörfer. In den Städten, da sieht man es auch schon, aber vor allen Dingen, wenn man aus den Städten rausfährt, über Land, durch die Dörfer, da sieht man die verlassenen Bauruinen. Man sieht Häuser, die angefangen wurden zu bauen, die aufgegeben wurden, weil man woanders Zukunft gefunden hat. Man sieht Häuser, in denen Menschen gewohnt haben, offensichtlich über Jahre, aber die mittlerweile von der Natur zurückerobert werden, weil niemand mehr da ist, der sie bewohnt. Und als ich vor dieser Mauer stand und das Graffiti gesehen habe, musste ich daran denken. Love me before I die. Der Herzensschrei einer ganzen Region in Albanien, Kosovo, Mazedonien und vielen Ländern mehr. Love me before I die. Was wird mit der Zukunft dieser Länder, wenn die Jugend keine Liebe mehr für sie hat und keine Perspektive hat und gehen muss? Im Kosovo waren wir dann bei einer Drogenreha. Wir haben ein Missionsteam besuchen dürfen, die eine Drogenreha aufgebaut hat. Eine tolle Arbeit. Mehrere Wohnhäuser, ein Haus ist dabei, wo eine Wohngruppe eingerichtet ist, wo im Moment 5 drogenabhängige Männer leben. Und was sie da machen, ist, sie versuchen betreut an diesem Ort wieder leben zu lernen. Zu geregelten Zeiten aufzustehen und zu geregelten Zeiten ins Bett zu gehen, geregelte Mahlzeiten zu haben, zu den gleichen Zeiten überhaupt zu kochen, zu lernen, wie man sich mit Essen und Mahlzeiten versorgt, auch Gesellschaft wieder neu zu lernen, weil sie das gar nicht so gut können. Es gibt immer wieder Streit, auch in dieser WG. Natürlich gibt es Konflikte, aber damit zu lernen, wie sie damit umgehen, da werden sie auch begleitet. So, manchmal geht's gut, manchmal auch nicht. Und eine Kartonfabrik haben sie da, wo die Drogenabhängigen Beschäftigung finden und sehen, wie sie mit ihren eigenen Händen wieder was tun können, Leben gestalten können. Eine tolle Arbeit. Bibelarbeiten haben sie auch. So, und wir hatten das Privileg, diese Bibelarbeiten begleiten zu dürfen, viele Gespräche mit ihnen führen zu dürfen. Und es war toll, mit ihnen über Jesus zu sprechen, über die Hoffnung, die uns trägt, die Hoffnung, die beginnt, auch manche von ihnen zu tragen, so, und die Sehnsüchte, die sie verbindet. Aber es ist spannend, wenn man mit ihnen länger spricht und über ihre Geschichten hört, dann hört man immer eine Geschichte, ganz am Anfang, die ist ähnlich, dass keine Liebe da war, in den Elternhäusern, in ihrer Geschichte, in ihrer Vergangenheit. Das hört man immer wieder, das ist gleich in all ihren Geschichten. Sie wurden nicht geliebt in ihren Familien, von ihrem Land, von ihren Eltern. Und die Folge ist, dass sie schnell auf eine schiefe Bahn gekommen sind. Manche haben alle Warmherzigkeit abgelegt, sind hart geworden. Nur so konnten sie die Dinge tun, die sie getan haben. Sie sind kriminell geworden. Da haben wir Geschichten gehört, die man gar nicht wissen will, von Menschenhandel und viel mehr. Und am Ende und mittendrin durchzogen von Drogen. Deswegen waren sie in dieser Reha. Und immer wieder hat man gehört, wie die Lieblosigkeit in ihrem Leben zum völligen Zerbruch geführt hat. Ich erinnere mich an einen Mann, weiß nicht, würde 30 auf 30 schätzen vielleicht. So. Der erzählt hat, dass er mal 90 Kilo gewogen hat, ungefähr so groß wie ich. 2 Tage bevor wir da waren, ist er in die Reha gekommen. Und er wiegt gerade mal, ich glaube, 52 Kilo oder so. Ein Strich in der Landschaft. Jede kleine Infektion kann seine letzte sein. So, und wenn er sich bewegt, dann sieht man das Zittern. Und zwar nicht nur wegen des Entzugs, den er gerade durchmacht, sondern auch, weil die Muskeln nicht mehr stark genug sind, seinen Körper so zu tragen, wie das bei vielen von uns der Fall ist. Ein Mann, mit dem ich gesprochen habe, der sagte mir, weißt du, wenn es diesen Ort nicht gäbe, ich glaube, die meisten von uns wären schon lange tot. Die meisten wären schon lange tot. Diagnose, mangelnde Liebe, würde ich sagen. Drogen spielt auch eine Rolle und manches anderes, aber ganz am Anfang, die Wurzel ist mangelnde Liebe. Und als ich ihn gefragt habe, wofür sollen wir beten? Darf ich für dich beten? Wofür können wir beten für dich? Hat er gesagt, so für die Schuldgefühle, die mich immer quälen. Für die Verletzung, die ich anderen beigebracht habe, dass sie mir vergeben können, all das, was ich getan habe. Aber auch, dass Gott mir vergeben kann, was ich nicht mehr gut machen kann. Und Vergebung. Denn nur so kann neues Leben beginnen, wenn wir das Alte hinter uns lassen. Die alten Wunden, auch die alte Schuld. Love me before I die. Alles in diesen Männern hat das ausgeschrien, wenn man mit ihnen geredet hat. Und dann habe ich gedacht, geht's uns nicht genauso? Ist das nicht der Herzensschrei von jedem Einzelnen von uns, wenn wir ehrlich sind? Der Herzensschrei der ganzen Welt, die sich nach Liebe sehnt, letzten Endes nach Gott. Genesis 3, ganz am Anfang der Bibel, da lesen wir doch genau das. Wie Adam und Eva sich abgewendet haben von Gott, weil sie nicht gehorsam sein wollen, weil sie es besser wussten, weil sie genau wussten, was gut für sie ist, besser als Gott. Aber in dieser Abwendung, da haben sie sich nicht nur von Gottes Willen und seinen Geboten abgewandt, sondern auch von seiner Liebe und seiner Fürsorge, denn da kommen doch die Gebote her. Alles, was Gott sagt und alles, was Gott tut, ist Teil seiner Liebe und seiner Fürsorge, Ausdruck davon. Und diese Geschichte ganz am Anfang der Bibel erzählt uns nicht nur, wie alles begonnen hat, sie erzählt uns auch von dem Problem in unserem Leben. Wo wir uns von Gott abwenden, wenden wir uns von seiner Liebe und seiner Fürsorge ab. Und das hat desaströse Auswirkungen in unserem Leben. Denn wir sind dafür geschaffen, von Gott geliebt zu sein und in seiner Fürsorge Geborgenheit zu finden und leben. Und wo wir das nicht tun, da beginnen Abhängigkeiten. Wir machen uns abhängig von anderen Dingen, von denen wir denken, dass sie dieses Loch in unserem Herzen stillen. Missbrauch kommt hinein, Neid, Hass, Lieblosigkeit, Gewalt, Zerbruch, am Ende der Tod. Paulus fasst das zusammen. Römer 3. Und das ist jetzt nicht seine Analyse, sondern er zitiert einfach die Psalmen. Paulus schreibt in Römer 3, Vers 10 bis 12, dass es in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Wir alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Und dann Vers 19, die ganze Welt ist vor Gott als schuldig erwiesen. Die ganze Welt. Da gehören wir auch zu. Und kurz darauf, Römer 6, Vers 23, da sagt Paulus, was ist die Folge? Und auch das ist nicht seine Klugheit, aus der er spricht, sondern eine Analyse von Gottes Wort. Die Folge, die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Das ist auch in unserem Leben so. Ihr Lieben, wir alle leben getrennt von der Liebe Gottes. Und in jedem von uns schreit es, love me before I die, liebe mich, bevor ich sterbe. Denn wenn wir Gottes Liebe nicht spüren, dann können wir nicht in ihr leben. Und wenn wir nicht in ihr leben, dann gehen wir verloren. Das ist der Grund, warum Jesus in Johannes 3, Vers 16 gesagt hat, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So sehr hat er geliebt. Aus Liebe ist er gekommen. Das ist der Grund. Das ist der Grund. In den Römer 5, Vers 8, da schreibt Paulus, Gott hat seine Liebe zu uns darin bewiesen, gezeigt, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das Kreuz Jesu soll uns die Liebe Gottes offenbaren in ihrer ganzen Größe. Denn ohne Jesus sind wir verloren. Johannes 3, Vers 16 ist so einer der beliebtesten Verse, glaube ich, der Bibel. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das beschreibt so unglaublich, wie sehr Gott uns liebt und sein Rettungswille auf unserem Leben liegt. Aber kurz danach, wenige Verse später, in Vers 36, selbes Kapitel, sagt Jesus, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird aber das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. So. Ihr Lieben, nur in Jesus werden wir gerettet. Nirgendwo sonst finden wir Rettung. Denn nur in Jesus sehen wir, wie Gott über uns denkt und wie sehr er uns liebt. Und was hat er getan, um das zu zeigen? Das erzählt der Predigttext. Wird langsam auch Zeit, ne? Der Predigttext, Kolosser 1. Ich lese einfach mal weiter, wo wir aufgehört haben. Wenn ihr wollt, lest gerne weiter ab Vers 9. Das erste Wort ist deshalb. Deshalb zeigt uns immer, vorher stand irgendwas Wichtigeres. So. Oder was Wichtiges. Also worauf bezieht es sich? Der letzte Vers vorher, ich lese ihn nochmal, Epaphras, er war es auch, der uns von der Liebe berichtet hat, die Gottes Geist in euch wirkt. Und jetzt kommt das deshalb. Auf diese Liebe nimmt Paulus Bezug, wenn er schreibt, deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen im vollen Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Wenn ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Der Sohn ist es, der ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde und das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergossen hat, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, das ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Ihr Lieben, die rettende Botschaft in alledem ist, Gott liebt dich. Und er hat in Jesus alles für deine Rettung getan. Aber damit das auch Auswirkungen auf dein Leben hat, musst du diese Liebe annehmen und aus ihr leben. Paulus schreibt es in Vers 23, das ist die Voraussetzung. Wir müssen hören, dass Gott uns liebt. Und wir müssen es mit unserem Herzen verstehen und zum Fundament unseres Lebens machen. Da kommt alle Veränderung und neues Leben her. Nur damit ihr wisst, ich lese hier nicht etwas in den Text rein, ja, sondern um euch deutlich zu machen, es ist hier wirklich, das ist das, was biblische Botschaft ist, lese ich euch nochmal eine Stelle vor, wo Paulus ein Gebet spricht für eine Gemeinde. Epheser 3, ab Vers 17. Und da wird das so deutlich. Paulus schreibt, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe, in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ja. Die Erfahrung der Liebe Gottes bewirkt neues Leben in uns. Das ist der Punkt. Vielleicht sitzt du heute hier und sagst, Olli, ich weiß das doch alles. Wie oft habe ich das gehört? Und ich kenne die Liebe Gottes über meinem Leben. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, ich habe das schon so oft gehört, aber ich spüre immer noch diesen Mangel und diese tiefe Sehnsucht. Mach dir bewusst, du bist damit nicht allein. Vielleicht sitzt du hier aber auch und sagst, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Das höre ich zum ersten Mal, wie sehr Gott mich liebt. Egal wie du hier heute sitzt, in jedem Fall möchte ich dir eines sagen. Es geht heute um dich. So wie es vor 2000 Jahren am Kreuz um dich ging. Aber es geht nicht nur um dich. Es gibt so einen schönen Satz, der heißt, wärst du der einzige Mensch auf Erden, Jesus wäre auch für dich gestorben. Und ich glaube, es stimmt, aber es ist nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, du bist nicht der einzige Mensch auf Erden. So. Und daraus ergibt sich eine große Folge für unser Leben. Jesus hat sein Leben nicht nur für dich gegeben, sondern für die ganze Welt. So sehr hat Gott, was sagt Jesus? Olli geliebt? Oder Stefan? Oder Esther? Nein, die ganze Welt geliebt. So. Das bezieht jeden Menschen in deinem Umfeld mit ein. Jeden Menschen in dieser Welt, jeden Menschen in der Geschichte. Aber es gibt so viel Leid, so viel Schmerz, so viel Not, Sorgen, Herausforderungen, Unrecht in dieser Welt, dass Menschen diese Liebe Gottes nicht sehen können, nicht hören können, nicht spüren können. Und ihr Lieben, der Teufel liebt es, die Umstände zu benutzen, um uns von Gottes Liebe wegzureißen. So. Im Anspiel haben wir gerade einen kleinen Eindruck davon gekriegt. So viele Menschen können Gottes Liebe nicht spüren und nicht sehen. Und deswegen müssen wir ihnen davon erzählen und seine Liebe spürbar machen. Wenn Gott das so wichtig war, dass er sein Leben dafür gegeben hat, was gibt es Wichtigeres? Wofür würdest du sterben? Für wen würdest du dein Leben geben? Gibt es etwas Wichtigeres für dich? Wahrscheinlich nicht. Also wenn Gott sein Leben für diese Liebe, damit die Welt seine Liebe erfährt, gegeben hat, was gibt es Wichtigeres auch für uns? Wir leben in einer Welt, die schreit, love me before I die. Liebe mich, bevor ich sterbe. Doch sie weiß nicht, was das heißt. Und sie weiß nicht, wo sie diese Liebe findet, die all diese Schmerzen und all diesen Kummer stillt. Aber wir wissen es. Und deswegen können wir nicht untätig bleiben. Deswegen können wir nicht zusehen, wie eine Welt verloren geht und zugrunde geht und Menschen ewig verloren gehen. Und deswegen hat Jesus uns einen Auftrag gegeben, Zeugen seiner Liebe in einer zerbrochenen Welt zu sein. Johannes 20, Vers 21 sagt Jesus, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und was war das für eine Sendung? Eine Sendung aus Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat. So. Und wenn Jesus sagt, auf dieselbe Art, wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch, dann bedeutet das auch, unsere Sendung in dieser Welt ist eine Sendung aus Liebe. Johannes hat es aufgeschrieben in Johannes 20, Vers 21, und er war so ergriffen davon, dass er das in einem seiner Briefe, in 1. Johannes 3, Vers 16, auch nochmal auf den Punkt gebracht hat. Er sagt, was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Ich habe letztens etwas gelesen, was Mutter Teresa mal erlebt hat und wovon sie erzählt hat. Sie hat erzählt, wie eines Tages zwei junge Menschen zu ihr gekommen sind und ihr eine große Menge Geld gegeben haben, wo sie doch sehr überwältigt war über die Masse des Geldes. Und die beiden Menschen haben gesagt, dass Mutter Teresa, in der Zeit hat sie in Kalkutta gerade jeden Tag über 9000 Menschen mit Nahrung versorgt und sich um sie gekümmert. Und sie haben gesagt, es soll für die hungernden Menschen sein. Und weil diese Geldsumme so gigantisch groß war, hat sie die beiden jungen Menschen gefragt und hat gesagt, woher habt ihr so viel Geld? Und die beiden haben gesagt, wissen Sie, vor 2 Tagen haben wir geheiratet. Und vorher haben wir entschieden, dass wir keine Hochzeitskleider haben wollen. Wir wollen kein großes Essen machen. Wir wollen keine große Hochzeitsfeier mit all unseren Verwandten und Freunden und der ganzen Gesellschaft machen, sondern wir wollen lieber ihnen das Geld geben, damit sie die Hungernden damit speisen. Und während wir wahrscheinlich denken, wie cool, schade, dass ich schon verheiratet bin, das wäre eine großartige Idee. Oder vielleicht seid ihr noch nicht verheiratet und ihr denkt, wow, das muss ich mir merken. Ist das Gegenteil davon in Indien der Fall? In der Gesellschaft, in der die beiden gelebt haben oder immer noch leben, da ist das ein Skandal gewesen. In Indien, als Hindu, in einer hohen Kaste, war das undenkbar, dass man nicht seine Hochzeit mit solch einem Fest begeht. Das war natürlich kein Hochzeitsfest zu haben. Da hat niemand gesagt, großartig, dass ihr das macht. Die Menschen waren schockiert. Die Familie, die Gesellschaft, alle waren schockiert darüber. Und deswegen hat Mutter Teresa gefragt, warum tut ihr das? Und die beiden haben geantwortet, wir lieben einander so sehr, dass wir einander etwas Besonderes schenken wollten. Und deswegen wollen wir unser gemeinsames Leben mit einem Opfer beginnen. Opfer bringen auf besondere Art und Weise unsere Liebe zum Ausdruck. So ist es gedacht. So ist es gedacht. Was ist dein Opfer? Wie wichtig sind dir die Menschen in deinem Umfeld? Ihr Lieben, ich möchte euch ermutigen, an diesem Tag eine Entscheidung zu treffen, vielleicht wieder neu. Eine Entscheidung, vielleicht ist sie schon immer da gewesen, aber ich wollte sie heute bestätigen. So wie Jesus das gemacht hat vor 2000 Jahren am Kreuz. Lasst uns einen Unterschied machen für uns selbst, für die Menschen in unserem Umfeld und für die Welt, indem wir gemeinsam Gottes Liebe demonstrieren durch unser Leben und unser Leben hingeben, damit die Menschen in unserem Umfeld und am Ende die ganze Welt von Gottes Liebe erfährt und seine Liebe erlebt. Vielleicht fragst du dich jetzt, Herr Olli, wie und wer? Ich glaube, die Antwort darauf ist so vielfältig, wie es Menschen gibt. Vielleicht sogar noch mehr. Und deswegen habe ich heute, glaube ich, auch keine Patentantwort für dich. Das heißt vielleicht schon. Ich möchte dich ermutigen, mit dieser Frage vor Jesus zu kommen. Denn er weiß genau, warum er dich in das Leben der Menschen gestellt hat, die Teil deines Lebens sind. Und auf welche Weise du ein Zeuge seiner Liebe sein darfst. Deswegen möchte ich diese Predigt damit beenden, dass wir ins Gebet gehen gemeinsam und hören, wen Jesus uns aufs Herz legt und wie wir diesen Menschen ganz konkret Gottes Liebe durch Worte und Taten demonstrieren können. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für das große Zeichen deiner Liebe, das du am Kreuz für uns gebracht hast, um uns und der ganzen Welt zu demonstrieren, wie groß deine Liebe ist, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und Tiefe. Alles Verstehen dieser Welt reicht nicht aus, um deine Liebe wirklich zu verstehen und zu durchdringen. Und doch durften wir einen Einblick darin kriegen und von deiner Liebe berührt und gerettet werden. Herr Jesus, du hast uns in eine Welt gestellt, die deine Liebe so sehr braucht. Und die Menschen in unserem Umfeld, ihr Leben schreit es heraus, love me before I die. Liebe mich, bevor ich verloren gehe. Und sie brauchen dich. Herr Jesus, sprich du jetzt in der Stille zu uns und lass uns erinnert werden an ganz konkrete Menschen, die deine Liebe brauchen. Und gib uns Ideen, wie wir deine Liebe in ihrem Leben durch Wort und Tat demonstrieren können. Amen. Ihr Lieben, wie anders wäre diese Welt und unser Umfeld, wenn wir jeden Morgen damit beginnen würden, uns bewusst zu machen, dass Gottes Geist in uns lebt und damit zu beginnen zu beten, Heiliger Geist, zeig mir, wem ich heute in deiner Liebe begegnen soll und wie das geschehen soll. Was für einen Unterschied würde das in unserem Leben machen? Amen.